Marienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Corona hat uns fest im Griff. Lese ich mich durch meine eigenen Timelines, in denen ich auch jeder Menge Kolleginnen und Kollegen aus der PR und Kommunikation folge, dann macht es den Eindruck, als seien die Auswirkungen sehr unterschiedlich. Bei vielen werden Projekte gestoppt. Bei anderen hingegen laufen die Drähte heiß. Nur das Homeoffice scheint bei fast allen das verbindende Element zu sein. Und so dürfte es nicht verwundern, wenn ich auch meiner Gesprächspartnerin in dieser Ausgabe ein paar Fragen zur aktuellen Situation stelle. Gleichzeitig spreche ich mit Michaela Krause, Gründerin und Geschäftsführerin der Leica Communications GmbH aus Berlin, auch darüber, wie sie mit ihrem Team aufgestellt ist und was ihre Kundinnen und Kunden nun von ihr erwarten. Und weil Streaming mehr denn je das Thema der Zeit ist und Leica unter anderem für Snapchat und Twitch arbeitet, habe ich die Option beim Schopfe gepackt und mich über das Thema Streaming gleich noch etwas aufschlauen lassen. Zum Auftakt unseres Telefoninterviews stellt Michaela Krause ihre Agentur ganz kurz vor.
Wir heißen Leica Communications oder auch kurz Leica Berlin und wir sind eine relativ neue Agentur. Wir sitzen in Berlin, sind spezialisiert auf die Kommunikation für Technologieunternehmen, Startups, Digitalunternehmen, sind Gott sei Dank nicht ganz so neu und grün hinter den Ohren, was das ganze Thema Kommunikation betrifft. Das heißt, wir sind ein sehr, sehr senioriges Team, das sich aus anderen Agenturen, aber auch aus Gaming-Unternehmen, aus Startups, aus der Medienbranche oder sogar aus der Kunst- und Kreativszene zusammengefunden hat. Wir sind jetzt auf der Größe, die wir auch gerne haben wollten. Also wir sind ganz gerne eine kleine oder mittlere Agentur mit 12 Beraterinnen, 2 Werkstudenten und noch eine Assistenz, also ein Team von ungefähr 15 Leuten, kommunizieren im ganzen Dachraum für unsere Kunden, haben Partneragenturen in anderen Ländern. Das Kundenportfolio ist wirklich von ganz, ganz klein. Wir haben auch schon mal das Ein-Mann-Elternzeit im Startup betreut, bis hin zu größeren Unternehmen wie Snapchat oder Trustpilot zum Beispiel. Also da ist relativ viel Bandbreite für unsere Kollegen dabei.
Und jetzt sind wir mitten oder wir führen dieses Interview mitten in der Corona-Krisenphase. Wenn wir Glück haben, reden wir jetzt gerade in der Woche, die vielleicht schon wieder ein bisschen Hochlauf für alle da draußen bedeutet. Es kann aber auch sein, dass wir quasi immer noch mittendrin bleiben in der ganzen Geschichte. Und ein Thema, was in der Phase wirklich aus meiner Perspektive sehr an Relevanz zugenommen hat, ist das Thema Streaming. Es ist zumindest angekommen bei Leuten, die vielleicht, weil sie zum Beispiel nicht im Homeoffice saßen und nicht ständig Videokonferenzen hatten und nicht ständig irgendwo Informationen abrufen mussten, die sie sonst vielleicht im Büro bekommen haben. Für die Leute ist das vielleicht neu, aber es ist ein Mainstream-Thema geworden aus meiner Perspektive und ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass sie nicht nur für Snapchat tätig sind als Agentur, sondern auch für Twitch. Und an der Stelle wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht hier im Podcast das Thema Twitch ein bisschen umreißen können. Können Sie es vielleicht nochmal einfach so für mich erklären?
Also Twitch ist ein Service für Live-Entertainment, Live-Streaming. 90% aller Inhalte von Twitch sind Live-Übertragungen. Das ist, glaube ich, wenn man so aus dem klassischen Mediengeschäft kommt, erstmal natürlich irgendwie schwer zu greifen. Alles passiert live. Das Publikum wird, glaube ich, immer noch so eingeschätzt, dass es vor allem halt sehr, sehr männlich ist, alle unbedingt Gamer sind. Und klar, Twitch kommt aus dem Gaming-Bereich, aber da passiert wirklich viel, viel mehr. Und das auch schon vor Corona, also auch vor Corona. Corona gab es auf Twitch E-Sports, Sport, Musik und Filme. Das ist Corona natürlich sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr. Ich habe ja vorhin mit Ihnen kurz darüber geredet. Ihr Sohn kennt Twitch auch ganz gut. Heißt, natürlich viele Leute schauen jetzt mehr Twitch als zuvor. Aber grundsätzlich ist all die ganze Bandbreite auch schon vorher auf Twitch passiert. Wir arbeiten projektweise auch, zum Beispiel neben Snapchat auch, ab und zu für Soundcloud. Auch da sehen wir, dass einfach viel, viel mehr im Streaming-Bereich auf anderen Plattformen passiert, dass der Upload steigt, dass neue Personengruppen diese Plattformen für sich und diese Services für sich erschließen, um einfach entweder die Zeit zu nutzen, um zu experimentieren, weil man jetzt mal die Zeit hat, oder halt um auch die eigene Dienstleistung online zu bringen. Also was man zum Beispiel auf Twitch sieht, Fitnessstudios oder Personal Trainer, die jetzt auf Twitch trainieren. Wir sehen auch Lehrer, die Abiturklassen unterrichten zum Beispiel oder Berufsschullehrer. Das heißt, da ist eine ziemlich große Bandbreite an Sachen dabei, die man gerade erleben kann oder die man auch selber ausprobieren kann.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückkommen Richtung Twitch, Hintergrund ist einfach der, es ist, glaube ich, neben vielleicht sogar Snapchat auch, die Plattform oder es sind die Plattformen, die zwar meines Wissens schon relativ groß sind, aber eben bisher, Sie sagten es schon, nur für bestimmte Zielgruppen irgendwie relevant oder bekannt waren, jetzt aber natürlich mehr auch Publikum bekommen aus dem Mainstream. Damit denke ich mir zumindest, dass das B2C-Geschäft, also sprich markenaffine Consumer-Produkt-Themen, da plötzlich auch interessant sein könnten. Und gibt es da vielleicht schon Beispiele und vielleicht auch Ideen, mit welchem Content da gearbeitet werden kann?
Also ich glaube grundsätzlich, was wir in der Kommunikation erleben, und das, glaube ich, muss man nicht nur auf Twitch beziehen, sondern auch auf andere Kanäle, ist, glaube ich, dass man auch, es einem oft schwerfällt, auch Marken oder auch Agenturen einfach so den Hut abzunehmen von dem, was man selber nutzt. Alles, was man selber nicht erstmal nutzt, wirkt erstmal wie Nische. Dabei sind die Zielgruppen da viel, viel größer. Wenn man an Snapchat denkt, wenn man an Twitch denkt, Snapchat sind keine Teenager, das ist die Gen Z. Auf Twitch sind Millionen von Zuschauern, die 13 bis 35 Jahre alt sind, die ansonsten nicht fernsehen. Also das sind sehr, sehr große Zielgruppen, die man, glaube ich, selber nur als Nische wahrnimmt. Auf Soundcloud wird neue Musik gestellt, die dann in den Mainstream übergeht. Das heißt, im Prinzip sind die super nah am Mainstream dran und nicht erst seit heute. Und ich glaube, da ist es immer sehr, sehr schwer, einfach diesen Perspektivwechsel wahrzunehmen, wenn man selber einfach bloß eine Plattform oder einen Service nicht nutzt. Aber grundsätzlich passiert da natürlich viel. Wir sehen, dass zum Beispiel auf Twitch neue DJ-Livestreams geschaltet werden. Wir sehen, dass Spendenorganisationen wie Viva Con Agua gerade Spenden über Twitch einsammeln. Marken haben natürlich auch ein Interesse daran, wobei man da sagen muss, das wird natürlich dadurch, dass wir viel an der Kommunikation für diese Dienste selber arbeiten, dass vielleicht der bessere Ansprechpartner für diesen Punkt, wie groß das Interesse gestiegen wäre, die Sales-Teams von Twitch, Snapchat und Soundcloud selber wären. Aber grundsätzlich sieht man ein riesiges Interesse. Man sieht, dass in den Medien das ganze Thema angekommen ist. Artikel von Spiegel Online zeigen halt, dass das Ganze aus dieser vermeintlichen Nische hervorgehoben wurde mit dem Mainstream, während das Ganze einfach ganz, ganz lange nicht Nische war. Also wenn man sich einfach ein bisschen unterhält mit den eigenen Kindern oder wenn man sich einfach mit Leuten unterhält, die zum Beispiel Videospiele spielen oder sehr sportaffin sind, die sind schon viel, viel länger auf Twitch unterwegs und zwar das ganz normal in ihrer Freizeit. Ich glaube, das hat man selber manchmal auch einfach nicht so auf dem Schirm.
Mir fällt tatsächlich gerade, als Sie gerade gesprochen haben, fiel mir tatsächlich ein konkretes Beispiel ein, nämlich der Deutschrapper Sido, inzwischen ja nicht mehr so ein Rüpelrapper, sondern eher quasi im Mainstream angekommen, hier auch mit seinem Engagement bei, ich glaube, es war The Voice of Germany als Juror. Gleichzeitig hat der in dieser Corona-Phase jetzt vor, glaube ich, 3 oder 4 Wochen mit einem 12-stündigen freitags stattfindenden Stream begonnen, in dem er quasi live schalten nach Köln zu anderen YouTubern und Twitchern und Livestreamern gemacht hat, indem er ein Konzert meist am Ende des Streams, so um 18 Uhr oder so, mit möglichst einem weiteren Star nochmal live gestreamt hat. Zwischendurch wird gekocht. Das heißt, um es runterzubrechen, für mich war da der Punkt, ich habe wirklich das Gefühl, da ist das Fernsehen quasi abgelöst und gleichzeitig entwickeln sich auf Plattformen, die eigentlich für On-Demand gedacht waren oder zumindest, das war mal der Ausgangspunkt, plötzlich ist da aber auch wieder alles oder ist da auch wieder einiges linear. Das heißt, eigentlich wird das Fernsehen überflüssig.
Es verlagert sich vielleicht einfach. Man sieht aber auch, dass Fernsehsender auch selber mit Formaten experimentieren auf anderen Plattformen. Also wenn man sich bei Snapchat ansieht, da ist ja Funk zum Beispiel auch total aktiv. Der Bayerische Rundfunk hat da eine eigene Show am Laufen. Das heißt, es wird nicht unbedingt abgelöst, sondern es verlagert sich vielleicht auf andere Plattformen, auf andere Services. Es wird deutlich kreativer, es wird in anderen Erzählformaten gearbeitet, es werden definitiv Formate abgelöst. Klar, also was wir da sehen, ist definitiv so ein bisschen Fernsehen in der Zukunft. Wahrscheinlich kann beides trotzdem nebeneinander weiter existieren. Wir haben ja auch ganz, ganz unterschiedliche demografische Gruppen in diesem Land, die abgeholt werden müssen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass auch fürs jüngere Publikum da mal was da noch dabei ist, was lineare Erzählstränge hat und das Ganze auch traditionelle Fernsehsender oder öffentlich-rechtliche dann auf diese jungen Zielgruppen da zugehen, wo sie halt sind, statt zu erwarten, dass die jungen Zielgruppen sie dann halt erstmal selber finden.
Mhm. Nun hatten wir, glaube ich, im letzten Telefonat schon mal auch so ein bisschen angerissen, das Thema, die Corona-Krise hat quasi ja auch die Agenturen getroffen. Können Sie vielleicht so ein bisschen erzählen, wie sich das bei Ihnen ausgewirkt hat, in groben Zügen? Sie müssen natürlich nicht einzelne Kunden nennen, aber vielleicht gibt es so Punkte, wo man sagen kann, ja, das ist sozusagen während dieser Corona-Phase bei uns passiert und vielleicht, wie arbeiten Sie auch weiter?
Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich können wir da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass wir einfach von unserer Kundenstruktur heraus, wir arbeiten für Digitalkunden, wir arbeiten für Startups, wir arbeiten für Technologie. Viele unserer Kunden helfen jetzt eigentlich gerade, dass der Alltag für die Menschen da draußen weiter am Laufen ist, dass Leute sich Informationen holen können, dass Menschen sich ablenken können. Also wir haben viel Entertainment, wir haben aber auch Videosprechstunden bei uns im Kundenportfolio. Wir haben eine Videokonferenz-Software-Portfolio. Das heißt, wir haben, denke ich, sehr, sehr viel Glück, dass für bei uns vieles weitergeht oder beziehungsweise sogar an Fahrt aufnimmt. Aber natürlich ist es so, dass wir trotzdem von Kunden extrem viel Unsicherheit bemerken. Also ich denke, das geht allen Agenturen da draußen so. Ich stehe auch im Austausch mit anderen kleinen oder mittelständischen Agenturen. Da ist die Situation jeweils sehr, sehr unterschiedlich. Einige haben sehr, sehr viel Arbeit, einige haben sehr, sehr viel wenig Arbeit. Es hängt sehr stark davon ab, was die eigenen Kunden gemacht haben. Also wir haben befreundete Agenturen, die viele Live-Entertainment-Bereich gemacht haben, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also Künstler, Konzerte sind ausgefallen, Künstler sitzen eher zu Hause. Natürlich gibt es auch da, versucht mal die Kehrtwende zu schaffen und neue Dinge umzusetzen. Aber das ist generell natürlich ein Kraftakt, wenn man von heute bis morgen die komplette Kommunikationsplanung umstellen muss. Das sehen wir natürlich zum Teil bei unseren Kunden auch. Es sind ganz andere Themen, als mit denen wir vielleicht im Februar geplant hätten. Natürlich jetzt auf der Agenda. Es ist sehr schwierig. Viele Medien sind in Kurzarbeit. Viele Journalisten sind dadurch schlecht zu erreichen. Es ist natürlich schwierig, in dieser ganzen Themenflut bei reduzierten Stunden dann durchzukommen. Aber grundsätzlich sind wir von unserem ganzen Setup, von der ganzen Aufstellung recht gut dafür gewappnet oder vielleicht auch besser gewappnet als andere Agenturen. Für uns war es schon immer sehr einfach, im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben jeder einen Homeoffice-Tag die Woche. Wir vermissen zwar unser gemeinsames Büro am Alexanderplatz, aber an sich haben wir alle technologischen Möglichkeiten. Wir haben Projektmanagement-Tools, mit denen wir arbeiten. Wir haben uns von Anfang an so dran gewöhnt, auch mal remote zu arbeiten, hatten immer eine Remote-Kollegin im Team, dass diese Workflows sich bei uns Gott sei Dank nicht von heute auf morgen erstmal erproben mussten, sondern schon vorhanden waren. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eine kommunikative Herausforderung für alle ist. Es ist, glaube ich, eine persönliche Herausforderung für unsere Kollegen mit vor allem mit Kindern im Homeoffice, wo man schon sagen muss, dass da ein riesiger Kraftakt geleistet wird, zu arbeiten und gleichzeitig die Kleinsten zu betreuen.
Sie bringen mich quasi schon auf die Schlussgerade, weil es ja denn jetzt doch zum Ende etwas persönlicher wurde. Was mich natürlich nochmal interessiert, das machen wir hier gerne am Ende der Medienrot-Podcasts, dass wir so ein bisschen fragen, oder wie sind Sie denn eigentlich zu Ihrer Position gekommen? Also wie war Ihr beruflicher Werdegang auf dem Weg bis zu dem Punkt, dass wir hier heute miteinander telefonieren?
Oh, okay. Der ist am Anfang oder auch vielleicht in der Gänze sogar recht klassisch. Also ich wollte immer irgendetwas mit Medien machen. Das ist, glaube ich, die naive Vorstellung, dass Journalismus irgendwie als Berufswunsch irgendwie klappen würde. Ich wurde dann relativ schnell eines Besseren allerdings belehrt. Ich habe nicht sofort einen Studienplatz bekommen und musste ein bisschen nebenbei jobben. Und da bin ich dann sozusagen auf den Umweg PR gekommen, weil ich einfach, Journalismus hatte einen sehr, sehr harten NC. Ich glaube, sogar schwieriger reinzukommen als in Medizin hier in Berlin. Ich wollte unbedingt in Berlin sein. Dann habe ich angefangen, in Agenturen zu arbeiten, habe dann angefangen zu studieren, habe Kultur und Technik an der TU studiert, auch eher erstmal so eine Notlösung. Und dabei kam dann die Technik lieber allerdings. Dementsprechend habe ich danach bei Agenturen angefangen, wirklich ganz großartige Stationen, zum Beispiel bei Schröder und Schoms PR gehabt am Anfang, auch bei Johannes und Kretschmer mal reingeschnuppert. Bin dann zu einer Digitalagentur gewechselt und habe anschließend auch noch 4 Jahre lang das Deutschlandbüro von Baloo PR aufgebaut, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe und eine eigene Agentur gegründet habe. Das ist auch eher so ein bisschen aus Zufall heraus entstanden oder einfach daraus entstanden, wie ich selber arbeiten wollte. Also, dass ich gesehen habe, okay, was gefällt mir an manchen Agenturen, was gefällt mir eher nicht so. Für mich erkannt habe, was für mich eine Größe ist, die ich gerne manage, eine Größe, an der ich auch gerne noch strategisch auf den Kunden mitarbeiten kann. Und dadurch kam dann die Idee, okay, wie wäre es denn, eine relativ überschaubare Agentur zu haben, aber mit sehr seniorigen Kollegen, die inhaltlich sehr breit aufgestellt sind, die verschiedene Disziplinen reinbringen. Und so ist das Ganze dann zu Leica geworden.
Und jetzt müssen Sie aber kurz noch den Namen aufklären. Wie kam es eigentlich zu Leica?
Das ist immer ein ganz guter Test, ob jemand aus Ostdeutschland oder Westdeutschland ist. Und zwar die ganz aus Ostdeutschland weiß man wahrscheinlich noch, dass Leica die erste Hündin im Weltall war. Wir verbinden mit dem Namen Leica sowas wie Pioniergeist, Aufbruchgeist, Aufbruchsstimmung. War am Anfang ein rein weibliches Team, fanden natürlich das auch ganz interessant, eine weibliche Pionierin im Namen zu haben. Wir haben uns am Anfang relativ lange auch Gedanken gemacht, wie wir das ganze Kind nennen wollen, und sind dann halt über diese Assoziationsketten zu dem Namen Leica gekommen, sind damit sehr, sehr, sehr glücklich. Und es passt natürlich auch sehr gut, weil wir selber auch Hunde im Büro haben. Die heißen nicht Leica, das wäre sonst ganz schrecklich für die, wenn wir uns ständig am Telefon melden würden. Manchmal gibt es auch ein kleines bisschen Verwirrung, ob der Astronautenhelm in unserem Logo eine Halskrause ist. Aber nein, wir haben eine sehr, sehr, sehr berühmte Weltraumpionierin sozusagen im Namen und hoffen, dass wir diese Aufbruchsstimmung dann auch bei unseren Kunden umsetzen.
Frau Krause, ganz herzlichen Dank. Aufbruchsstimmung ist ein gutes Stichwort. Ich gönne der Branche und uns allen als Menschen, dass wir hoffentlich wieder in diese Aufbruchsstimmung kommen. Bleiben Sie aber vor allen Dingen eins, erstmal gesund und kommen Sie gut durch die Phase, wie lange sie auch immer dauern wird. Ich kann mich hier nur erstmal ganz herzlich bedanken für dieses Interview und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.
Der Medienrot Podcast, powered by Landau Media.